Hallo miteinander, das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Der Wald ist einer der einzigartigsten Staubsauger für CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Aber es ist wie beim Staubsauger. Die tut nicht volle Staubsaugersäcke im Staubsauger lagern, sondern die tut saugen. Und wenn der Staubsaugersack voll ist, tut er ihn rausnehmen und an einen vernünftigen Ort. Und das Gleiche ist beim Holz. Wenn wir das Holz im Baukörper von ganzen Städten verbauen, dann haben wir riesen CO2-Speicher, die ökologisch sinnvoll sind, klimatisch sinnvoll sind, gesund sind, notabene, wenn sie richtig gemacht sind und erst noch klimawirksam sind.
Ich habe noch nie in der Schweiz jemanden getroffen, der den Wald nicht gern gehabt. Weder der Biounterricht, noch die Wanderungen, die wir nicht immer ganz freiwillig gemacht haben, noch die vielen Berichte über sauren Regen oder Borkenkäfer, haben im Wald seinen Zauber nehmen. Auf jeden Fall nicht für mich. Aber mit dem Klimawandel hat der Wald noch eine andere, eine ganz zentrale Bedeutung bekommen. Er ist ein grosser CO2-Staubsauger, haben wir gerade gehört vom Stefan Flückiger. Er ist der Forstmeister von der Burgergemeinde Bern und hat Verantwortung über viele Quadratmeter Wald, auch über verschiedene Typen von Wald. Der Stefan Flückiger hat mir gerade zuerst erklärt, dass die Burgergemeinde ihre Wälder nach sogenannten Vorrangleistungen bewirtschaftet. Je nach Waldtyp stehen andere Ziele im Vordergrund. Er ist auch in der Welt herumgekommen, der Stefan Flückiger, hat eine Zeit in Brasilien gelebt. Darum reden wir später auch über den Regenwald. Und wir reden natürlich über das Forstwesen früher und heute. Wir sind zusammen in den Bremgartenwald gegangen. Genauer gesagt auf ein kleines, spezielles Hügelchen rauf.
Können Sie vielleicht ganz kurz sagen, wo sind wir hier genau, Herr Flückiger? Warum gefällt Ihnen dieser Ort so besonders?
Wir sind hier im Bremgartenwald auf der Grenze zwischen zwei sehr wichtigen Vorrangleistungen, die wir in den Wäldern berücksichtigen, nämlich zwischen der Wohlfahrtsleistung Ökologie und der Vorrangleistung Holzproduktion. Spannend ist, wenn wir die Wälder anschauen, und wir schauen über in den Holzproduktionswald und wir schauen hier in den Vorrang Ökologiewald, also ins Totalwaldreservat, wo wir über Jahrzehnte keine Eingriffe machen, dann sieht man kleine Unterschiede. Man sieht, dass im Totalwaldreservat der Boden kahl ist, braun ist, wenig Licht hat. Dafür haben wir stehendes Totholz, wir haben liegendes Totholz, wir haben Spechthöhlen in einzelnen Stämmen. Und wenn wir in den Holzproduktionswald rüber schauen, dann sehen wir, wir haben einen ganzen Kindergarten von der nächsten Generation, nämlich die junge Baumschicht und die Altholzschicht. Die nächste Generation macht sich bereit, für die Altgeneration Platz zu machen. Es gibt ja im Durwaldreservat, also im unbewirtschafteten Wald, haben wir Lichtschächte, wenn ein alter Baum zusammenbricht. Aber der Anteil an Fläche, wo mehr Generationen drauf wohnen, ist deutlich geringer.
Es zeigt mir ja immer, dass das so ein wahnsinniger Kampf ist, oder? Um das Licht hier oben, zum Teil um die Nährstoffe im Boden, aber mal sicher mal um das Licht hier oben. Ist das wahr? Ist ein Jungwald jetzt so all, jeder Baum in Konkurrenz mit dem anderen?
Ja, das Thema ist ja, grundsätzlich tut sich die Natur immer im Kampf um Licht und Rohstoffe bewegen. Und der menschliche Eingriff tut die Konkurrenz steuern. Und wenn wir hier jetzt ins Totalwaldreservat hineinschauen, dann sehen wir, dass in den Nadelholzteilen die Bäume unglaublich lange Stämme haben, die nicht mehr grün sind. Die grünen Kronen sind noch wenige Meter lang, zu oben. Sehr schlanke Bäume, dafür sehr, sehr viele Stämme. Und das heisst, der Wald hier, der existiert nur dank dem Kollektiv von sehr vielen Bäumen, wo aber jeder Einzel eher geschwächt ist. Das ist eine kollektive Stabilität. Der Einzelbaum macht da nicht mehr sehr viel Zuwachs, also er ist nicht vital, weil die Vitalität von einem Baum drückt sich ja lediglich in grünen Kronen aus. Also wenn ich eine Linde auf dem Feld anschaue, die Linde von Linn oder eine Linde im Wald, dann ist ja der Kronendurchmesser um einen Faktor 10 kleiner im Wald als bei einer natürlich gewachsenen Linde im Feld. Und das Gleiche ist im Wald. Und wir haben, egal ob wir jetzt im Totalwaldreservat stehen oder im Wirtschaftswald, haben wir eine ganz grosse Herausforderung, und das ist die Veränderung vom Klima. Die Veränderung vom Klima erfordert, dass wir vitale Bäume haben, sofern wir mit diesen Wäldern die Bedürfnisse der Gesellschaft decken in Zukunft. Man muss immer sehen, der Wald selber, dem ist der Klimawandel völlig egal. Der Wald braucht keinen Menschen. Er hat es Jahrtausende geschafft ohne Menschen. Aber es ist eben umgekehrt. Wir Menschen brauchen Leistungen vom Wald. Und wenn wir diese Leistungen wollen für kommende Generationen, insbesondere für unsere Kinder und Enkel, sicherstellen, dann kommen wir nicht darum, so einzugreifen, dass der Wald leistungsfähig bleibt. Und kollektive Instabilität ist eine schlechte Risikooption im Klimawandel. Das führt dazu, dass wir in den bewirtschafteten Wäldern ganz gezielt einzelne Bäume vital halten, indem ihnen immer eine grüne Krone ermöglicht, damit die sehr rasch können in Zukunft wachsen und unseren Kindern können die Leistung erbringen. Also ja, Wettbewerb um Licht ist naturgegeben, der Mensch kann ihn beeinflussen und der Natur ist es völlig wurscht, ob dieser Wettbewerb stattfindet oder nicht stattfindet, weil die Natur kennt kein Individuum, sondern sie kennt ein Ökosystem. Und wenn eine Art ausstirbt, ist es der Natur auch völlig egal. Es ist der Lauf der Zeit. Also es ist uns Menschen kümmern, ob Arten aussterben oder nicht.
Die Forstwirtschaft hat dann hier ganz strategisch wichtige Rollen, oder? Weil sie muss genau das machen, oder? Sie muss dafür sorgen, dass wir einen zukunftsfähigen Wald haben, in Anführungszeichen, dass der die Transition machen kann und nicht irgendwie unter der Hitze und der Schädling oder was es dann auch immer ist, zusammenbricht. Das ist eigentlich eine ziemliche Verantwortung, oder?
Ja, solange wir vom Wald Leistung erwarten, ist es tatsächlich so, dass wir eingreifen müssen. Und es drückt sich schon nur in unserem Verhalten ein. Wir haben ja in der Schweiz das Privileg, dass wir zu den reichsten Nationen dieser Welt gehören. Also wir könnten es uns problemlos leisten, zu sagen, den Schweizer Wald tun wir nicht bewirtschaften, wir vermögen es problemlos, jeder anderen Nation ihre Rohstoffe vorzukaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren Wohlstand zurückfahren, beispielsweise auf das Niveau einer indischen Bauernfamilie, ist eher unwahrscheinlich. Also wir werden es uns einkaufen irgendwo. Und wenn wir bedenken, dass die Schweizer Bevölkerung ca. 10 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr verbraucht, in Bauten, in Textilien, in Chemie, in Energie, wo immer, und im Schweizer Wald tatsächlich 10 Millionen Kubikmeter jedes Jahr dazuwachsen, wären wir ja selbstversorgend. Aber wir leisten uns den Luxus, nur 4,5 Millionen hier in der Schweiz zu nutzen, und 5,5 Millionen, die tun wir aus anderen Gesellschaften importieren. Wenn wir dann beobachten, dass wir 1 Milliarde Inder, 1 Milliarde Chinesen haben, einen ganz afrikanischen Kontinent, wo, wenn er schon nur im Wohlstand ein bisschen an das Niveau herkommt, wo wir selber 1950 hatten, was das für einen Rohstoffverbrauch verursacht, da bin ich mir nicht sicher, in welcher gesellschaftlichen Verantwortung wir können sagen, es ist uns egal, was in anderen Ländern passiert. Und wenn ich vor Augen habe, dass in nicht einem Drittel eines Baumlebens 80% unserer Wälder hier im Mittelland die Existenzgrundlage der Klimaveränderung nicht mehr haben, dann kann ich nicht 20 Jahre zuwarten und zuschauen, sondern müssen wir heute anfangen, die Wälder so anzupassen, dass sie klimatauglich sind.
Und was machen Sie ganz konkret? Heisst das, Sie tun gewisse Bäume nicht mehr anpflanzen und andere dafür? Oder wie gehen Sie vor?
Der Grundsatz ist mal, dass wir ja müssen uns überlegen müssen, was wird im Jahr 2050 oder im Jahr 2120 sein. Und wir stützen unsere Anpassungsstrategie im Klimawandel auf 4 Grundpfeiler ab. Und die Grundpfeiler, die sind ganz wichtig, dass die bei jeder Massnahme, die wir im Wald treffen, eine Antwort geben können. Der erste Punkt, und das ist gleichzeitig der allerwichtigste, ist, wir müssen Bodenfruchtbarkeit erhalten. Bodenfruchtbarkeit ist Zahl und das ist die Existenzgrundlage der Bevölkerung schlechthin und vom Waldeigentümer selbstverständlich auch. Der zweite Punkt ist, wir müssen das Risiko verteilen. Also wir müssen eine vernünftige Baumartenmischung haben. Und da müssen wir sofort wieder aufpassen, dass wir nicht völlig, ich sage jetzt, in eine Masslosigkeit ausarten. Wenn wir schauen, mit welchen Holzarten sich der Mensch heute versorgen, dann sind es so im Wesentlichen zwischen 5 und 10 Holzarten, die die Bedürfnisse der Menschen decken. Und wir haben viel mehr Baumarten, die wachsen können. Und was jetzt Kunst ist, ist die Hauptproduktion oder Leistungsfähigkeit der Wälder auf die Baumarten zu lenken, die die menschlichen Bedürfnisse decken, also etwa auf 6 Baumarten hier in unserer Region und gleichzeitig die anderen 40, 50 Baumarten mitzunehmen, damit wir die Saatbäume Genetik erhalten können. Und die dritte Säule ist, wir müssen die Risikozeiträume verkürzen. Also wir müssen schauen, dass die Bäume, die im Klimawandel exponiert sind, ihre Reproduktion und das Ziel, dass sie der Gesellschaft dienen können, in kurzer Zeit erleben. Weil ein Baum, der heute wächst oder im Jahr 2050 wächst, der muss die extremen Kälteereignisse erleben, er muss die extremen Hitzeereignisse überleben. Und je kürzer dass ein Baum Klimawandel ausgesetzt ist, umso weniger sind die Extreme, die er durchstehen muss. Und umso schneller hat die nächste Generation wieder die Möglichkeit, die neuen Rahmenbedingungen in die nächste Generation einzufließen. Also, und die vierte Säule ist das, was wir vorher diskutiert haben. Die Vitalität des Einzelbaums, der am längsten im Klimawandel ausgesetzt ist, die muss maximal sein. Jeder Baum hat das Potenzial zu einem Porsche oder zu einem Ferrari. Und wenn die Krone gross ist, grün ist, dann kann ich davon ausgehen, dass die Wurzeln im Boden sehr umfangreich sind, volle Photosynthese kann produzieren. Wenn ein Baum unter Konkurrenzdruck eine kleine, schwache Krone hat, ist das Wurzelwerk nicht besonders gut. Und das ist etwa das Gleiche, wenn ihr einen Ferrari kauft oder den Auspuff zu 3/4 zuschweisset, dann hat er etwa die Motorenleistung. Und das Ziel im Klimawandel muss sein, vitale Einzelbäume. Also Einzelbäume, die maximal Photosynthese machen können, maximalen Wurzelraum erschliessen können und gleich noch Qualität haben, dass wir ein Haus bauen können, dass wir Möbel machen können, dass wir Energie erzeugen und andere Rohstoffe gewinnen. Wir wissen, dass die alten Fichten und Buchen, wenn es wärmer und trockener wird, Probleme haben. Das haben wir in den letzten 3 Jahren bestens flächendeckend erlebt. Hat dazu geführt, dass wir auf Flächen Abräumungen machen mussten, die wir nie machen würden, wenn wir wirtschaftlich entscheiden könnten. Weil das Unwirtschaftlichste, was ihr machen könnt, ist eine Fläche abräumen, hier in der Schweiz, aus einer Müsse zu bepflanzen. Weil jede Pflanze kostet irgendwo zwischen 10 und 20 Franken. Wenn ihr 2.500 Franken Pflanzen, seid ihr irgendwann bei 20, 30, 40, 50.000 Franken Investition für etwas, das euch die Natur durch Samen hat gebracht. Aber wenn wir natürlich so Hitzeentwicklungen haben, wie 2018, 2019, und der Borkenkäfer frisst sich durch die Wälder durch, er bringt jeden gesunden Baum zum Absterben, weil der Baum gar nicht mehr genug Wasser aus dem Boden kann nehmen, für sich so zu schützen, wie er es in der Natur möchte, nämlich den Borkenkäfer im Harz zu zertränken. Aber er hat kein Wasser mehr, für Harz zu produzieren. Also er hat die natürliche Immunabwehr, die ein Baum zur Verfügung hat, funktioniert nicht mehr wegen Trockenheit. Wenn ihr dann die Wälder noch weiterhalten, dann bleibt noch nichts anderes übrig, als flächig die befallenen Bäume vorzuräumen, durch noch gesunden Bestand überhaupt am Leben zu erhalten. Und das ist das, was wir haben müssen machen. Und das zeigt uns, dass die Fichten und Buchen tatsächlich Risikobaumarten sind, wenn wir so Phasen haben, wo es extrem trocken ist.
Haben Sie denn eine Chance, dass Sie sich anpassen können? Muss man die wie aufgeben?
Nein, überhaupt nicht. Schaut, wir müssen immer aufpassen. Tun wir eine Art aufgeben oder tun wir ein Individuum aufgeben? Die Buchen, die wir hier davor stehen, 60 cm Durchmesser, rund 120 Jahre alt, ein mächtiger Baum an und für sich, der ist mit 120 Jahren guten Wasserverhältnis ausgewachsen. Der hat sein Wurzelwerk genau so gemacht für die Wasserverhältnisse. Und jetzt bringen wir ihn in eine Situation, in der er über 3-4 Jahre mit 30-50% weniger Wasser klarkommen muss. Und jetzt können wir den Vergleich gerade zum Mensch machen. Tut mal der Schweizer Bevölkerung 3 Jahre nur die Hälfte zu trinken geben, was sie sich gewohnt ist. Wie viel bleiben gesund? Und genau dort sind wir bei diesem Punkt. Der Baum mit 120 Jahren kann sich nicht mehr anpassen. Das heisst, der fällt uns aus. Und die Schweiz hat das grosse Dilemma. Wir haben einen riesen Anteil von alten Wäldern. Der Vorrat ist in den letzten 30 Jahren immer gestiegen. Also die Wälder sind älter, dicker geworden. Und alte Bäume sind Risikobäume. Sie haben nicht die Fähigkeit zu reagieren auf die Umweltveränderung. Die nächste Generation, also die Jungen, die aus den Bucheckern dieser alten Buche entstehen, wenn die mit wenig Wasser aufwachsen und sich natürlich verjüngt haben, nicht gepflanzt, sondern sie haben sich schon in der Natur durchsetzen müssen, die haben gute Chancen, dass sie durchaus anders wachen. Aber es bedeutet für uns konkret, wenn wir pflanzen müssen, dann wählen wir klimatauglichen Baumarten. Das sind häufig auch fremdländische Baumarten, weil ja das Klima eben in anderen Ländern heute schon wärmer ist und dort Baumarten sind.
Was zum Beispiel?
Da gehört der Douglasie dazu, da gehört der Roteiche dazu. Wir tun auch vereinzelt, einfach für Samenbäume in einer gewissen Menge zu bekommen, mit Tulpenbaum arbeiten, mit Baumhaseln arbeiten. Wir haben Testpflanzungen, die mit der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in unseren Wäldern machen. Das ist ein 50-Jahres-Pflanzversuch. Da haben wir Atlas-Zedern drin, wir haben Küstentannen drin. Wir haben zig Baumarten drin, die einfach aus südlicheren, trockeneren Regionen kommen. Und das ist ganz wichtig. Wir können es uns nicht leisten, ideologisch zu arbeiten, sondern wir müssen schlichtweg die Scheuklappen auftun, aus dem Silo rauskommen und sagen, jede Pflanzenart, die in der Lage ist, künftige Bedürfnisse zu decken, mit den neuen Rahmenbedingungen klarzukommen und nicht das Ökosystem schädigt. Und die sind geeignet, wenn wir pflanzen. Aber in der Naturverjüngung ein Buch und eine Früchte mitzunehmen und eine Chance geben, sich in den nächsten 60 bis 100 Jahren unter trockeneren Verhältnissen zu etablieren, das Risiko können wir eingehen.
In Glasgow an der Klimakonferenz im November hat man sehr bald einmal über die Abholzung der Wälder geredet. Besonders viel Sorgen macht man sich um den Regenwald, denn er ist nicht nur wichtig fürs Weltklima, er ist selber im Moment gefördert, und zwar durch die höheren Temperaturen. Weil ich gewusst habe, dass der Stefan Flückiger dort einmal gewohnt hat, habe ich ihn gefragt, was er zur Entwicklung im Amazonas denkt.
Ich würde sagen, wir haben Geschichten, Vorsprung. Wenn wir nämlich bedenken, dass die Schweiz mal vollständig bewaldet war und heute noch ein Drittel bewaldet ist, und das vor allem in den Alpengebieten, zeigt das relativ deutlich, dass die Schweizer das gemacht haben, einfach vor mehreren hundert Jahren, was jetzt Brasilianer mit ihren Tropenwäldern machen. Jetzt müssen wir eine Fairness-Frage stellen. Ist es, weil es wir vor ein paar hundert Jahren gemacht haben, ist es legitimer, als wenn es jetzt Brasilianer machen, in einer Situation, wo wir mit unserem Verhalten der Globus am Rand vom Kollaps geführt haben. So, das ist mal die erste Frage, das ist eine moralische Frage, die müssen wir nicht beantworten. Aber die Tatsache ist, das Schweizer Mittelland wäre bewaldet. Und wir haben die best zugänglichen Flächen und best bebaubaren Flächen und landwirtschaftlich nutzbaren Flächen haben wir gerodet, haben die Bäume entfernt und haben uns so eingerichtet, dass wir uns als Gesellschaft versorgen und wachsen können. Ich meine, wir müssen bedenken, dass wir mal in diesem Land 3,5 Millionen Einwohner waren, und das ist etwa 100 Jahre her. Jetzt haben wir zu Recht das Interesse, dass die Brasilianer die Ökosysteme, die sie haben, nicht zu Boden fahren. Und die Schweizer haben anfangs vom vorletzten Jahrhundert, haben sie ja genau, weil grosse Schäden aus Abholzung entstanden sind, hat man das strengste Waldgesetz der Welt erlassen und durchgesetzt. Und das Waldgesetz greift bis heute. Wobei, wir müssen uns auch nicht zu fest auf die Schultern klopfen. Tatsache ist, wir haben so viel Wald dezimiert in der Schweiz, dass wir über viele Jahrzehnte gar nicht mehr 60 Bedürfnisse hatten, noch auf mehr Wald zuzugreifen. Wenn wir aber Diskussionen verfolgen, die jetzt in den Stadtgebieten laufen, ich sage Stichwort Waldstadt Bremer, Kehrichtverbrennungsanlage Wald bauen, dann sind wir ja heute bereits wieder dran, im gesellschaftlichen Kontext den Waldschutz in Frage zu stellen. Mit guten Argumenten, es gibt gute Pro-Argumente, gute Gegenargumente, aber wir sind dran, den Waldschutz in Frage zu stellen, weil die Gesellschaft an den Rand kommt, wo sie neue Bedürfnisse außerhalb des Waldes befriedigen kann. Und in Brasilien ist es ganz klar, Brasilien ist die Kornkammer der Welt oder die Nahrungskammer der Welt, hat riesige Landreserven. Und jetzt geht es darum, dass da Konzerne kommen und sagen, wir schneiden ein bisschen von diesem Wald fort, für Foodcrops zu machen. Man muss klar sehen, allein Mato Grosso, das ist das Zentralgebiet vom brasilianischen Urwald, verschwindet jeden Tag die Fläche vom Bremgartenwald. Ihr könnt das auf Global Forest Watch mitverfolgen, wie die Waldflächen verschwinden. Die Fläche vom Bremgartenwald. Also die sieht von Bremgarten auf Bümplitz über jeden Abend. Wenn ihr am Morgen aufsteht, hat es noch Bäume. Am Abend, wenn ihr ins Bett geht, seht ihr rüber an die Hochis. Und das sind Entwicklungen, die zeigen ganz klar, wir können als privilegierte, reiche Gesellschaft mit hohem Wohlstand gut alle anderen Nationen auffordern, zu verzichten. Aber tut mal einem Inder, einem Chinesen, einem Afrikaner, der am Boden schlaft, in Dreckhütten schlaft, erklären, warum man nicht Anrecht auf einen gleichen Lebensstandard hat, wie wir ihn heute haben. Man kann schon sagen, das ist eine profitorientierte Wirtschaft, die hier einfach ihre Gewinne erzielen will. Aber eine profitorientierte Wirtschaft kann nur funktionieren, wenn es eine Nachfrage gibt. Wenn es keine Nachfrage gibt, kann niemand Profit machen. Oder? Und darum müssen wir immer beim Endkonsumenten ansetzen. Und das Wesentliche ist, dass wir nur mehr werden können auf die riesen schädliche Entwicklung anwenden, wenn wir es schaffen, zu verzichten. Verzichten kann sein, im Wohlstand verzichten. Verzichten kann aber auch sein, dass wir weniger Ressourcen brauchen für gleich viel zu erreichen. Das Isolieren von Häusern ist nur eine ganz profane Aussage. Die Hälfte Energie brauchen, um gleich warm zu haben wie vorher, weil man cleverer wird in den Technologien.
Wenn man jetzt die Frage würde stellen, was können wir, einerseits was kann Politik, andererseits was kann jeder einzelne Bürger machen, ist eine von den Antworten, das, was ich gerade gerne. Wir müssen eigentlich ein bisschen suffizienter leben.
Ja, unbedingt.
Wir müssen vorsichtiger umgehen mit unseren Ressourcen. Gibt es denn noch andere Sachen, die ein Bürger oder eine Bürgerin direkt könnte machen, im Sinne von, ich engagiere mich für den Wald?
Wisst ihr, bin ich ziemlich Ökonom. Die Schweizer Bevölkerung zeichnet sich dadurch aus, dass sie mitunter eines der besten Bildungsniveaus hat weltweit. Wir haben jedem Bürger 9 Jahre Schulbildung zukommen. Jeder kann lesen und schreiben. Wir sind das Land, das kaum Arbeitslosigkeit kennt, die höchste Lohnniveau hat, das höchste verfügbare Einkommen am Schluss bleibt auf dieser Welt. Es gibt noch so ein paar Inseln, die wir ausblenden können. Unsere grösste Stärke, die wir bringen können, ist, dass wir das Geld und den Wohlstand, den wir haben, einsetzen für suffiziente Lösungen, für das andere Gesellschaften auch den Weg gehen können. Von höherer Bildung, von suffizientem Verhalten und von sehr umweltbewusstem Verhalten. Wenn nämlich der Rest der Welt der Weg geht, wie wir ihn sind gegangen, über die erdölbasierte Wohlstandsvermehrung, dann fahren wir den Globus an die Wand.
Ich habe jetzt in der letzten Zeit wirklich noch genau geschaut, was du noch alles propagiert im Themenbereich Biodiversität. Ja. Und habe das spannend gefunden, dass sie wirklich sehr stark anfangen zu propagieren, vor allem in den Ländern wie jetzt, sagen wir, Brasilien, dass die sogenannten indigenen Völker dort eigentlich noch relativ viel wissen, über wie man Wälder gut erhaltet. Und dass man die eigentlich müsste auch machen lassen oder unterstützen, damit sie ihr Know-how eigentlich A, nicht verlieren und B, können einsetzen. Ich habe das interessant von einem ganz konkreten Beispiel aus Kanada. Dort haben die Indianer offenbar sogenannte Waldgärten angelegt. Die haben also zumindest im Wald ein kleines Stückchen gerodet, haben sie Medizinalpflanzen und alles Mögliche an. Und die sind zum Teil kaputt gegangen, auch weil halt einfach die Indianer nicht mehr da waren, um das zu machen. Aber wenn man heute messen geht, hat es dort an dieser Stelle im Wald mehr Biodiversität als im Rest des Waldes, wie Sie vorher gesagt haben. Im Wald ist eigentlich Biodiversität auf Anhieb jetzt einmal egal. Also er wächst so, wie es für ihn richtig ist. Meine Frage ist eigentlich, haben wir so etwas wie traditionelles Forstwissen, wo wir entweder vergessen haben oder wo wir reaktivieren können?
Was wir nicht dürfen vernachlässigen, ist, wir haben nicht mehr die gleichen Rahmenbedingungen. Also wenn ich vom Indianervolk ausgegangen, der selbstversorgend war im Wald, wo sich seine Medizinalpflanzen, Nährstoffe, Rohstoffe für Häuser und Kleider selber hat im Wald erzeugen können, da ist der kleine Unterschied. Wir haben doppelt so viel Weltbevölkerung wie 1984. Und wo stehen wir heute? Wir stehen heute bei 8 Milliarden. Und ihr werdet mit den Lösungen, die Indianer bei vielleicht 1 oder 2 Milliarden Weltbevölkerung können erfolgreich umsetzen können, werdet ihr nicht das Problem von 8 Milliarden lösen. Wir brauchen andere Lösungen. Das klingt nostalgisch, alles wunderbar, funktioniert vielleicht in einem Mikrokosmos, deckt aber Weltproblem, das wir durch ein Bevölkerungswachstum haben, das schlichtweg nicht mehr steuerbar ist, nicht ab. Und das ist ein kleines Thema. Oder?
Ich sage, aber denkbar wäre, dass sie tatsächlich für die Wälder schauen könnten. Das könnten sie, oder?
Ja,
wenn
man
sie liest.
Ja, was würden sie denn schauen? Würden sie weniger nutzen? Würden sie weniger abräumen? Und welche Rohstoffe würden denn Menschen, die heute das Holz verbrauchen, nehmen? Was haben wir denn für Rohstoffe zur Verfügung neben dem Holz? Wir haben Erdöl, Erdgas, Stahl, Steine, Edelmetall. Das sind alles nicht erneuerbare Rohstoffe oder fossile Rohstoffe. Also wir haben einen grossen Rohstoff und Energieträger, der erneuerbar ist, und das ist Holz. Und wenn wir jetzt die Wälder in einer nostalgischen Situation erhalten, wie sie vielleicht mal war und es funktioniert hat bei 1 Milliarde oder 2 Milliarden Weltbevölkerung, dann wird das nicht gelingen bei 8 Milliarden, ohne dass wir andere Rohstoffe viel mehr ausbieten. Und darum ist meine Überzeugung, müssen wir in dem Managementkonzept auf ein naturnahes Waldbausystem kommen, das eine maximale Leistungsfähigkeit hat und gleichwohl, weil es naturnah ist, nicht Schaden zufügt. Und da gehört im Moment die Umwandlung von Wald in Amazonas ganz sicher nicht dazu. Oder? Das ist Waldzerstörung, das hat nichts mit Waldbewirtschaftung zu tun. Hingegen, die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, dass wir in Zentraleuropa sagen, wir wollen naturnähe Wälder, die sich aus Naturverjüngung bilden. Wir haben den Fokus Klimawandel, dass wir gleichwohl die Entwicklung abdecken können. Wir decken die gesellschaftlichen Bedürfnisse nach Rohstoff ab. Gleichzeitig tun wir die natürlichen Prozesse, die in Urwäldern stattfinden müssen, wie der Zusammenbruch von Bäumen, nicht abschneiden, indem wir beispielsweise in unserem Betrieb alle 30 Hektare Altholzinsel als Trittsteine stehen lassen, die zusammenbrechen und sich dann erneuern können und auch mehrere 100 Hektare Totalwaldreservat verteilt über die Waldfläche haben. Das sind vielleicht Konzepte, die eben integrativ funktionieren.
Ja, ich rede jetzt über mal über ganz ein kleines Detail und trotzdem ist es nicht ganz unerheblich. Ich komme ja aus dem Designbereich ursprünglich. Ja. Und wir haben uns wirklich überlegt, wie könnte man die Spitäler anders gestalten, um sie belebbarer, heilsamer zu machen. Jetzt weiss man zum Beispiel, Holz wirkt auf den Menschen so, dass es zum Beispiel Afenholz beruhigt, ja, genau. Der Mensch, der Herzschlag kommt oben runter. Man weiss, dass es zum Teil sogar hygienischer ist, Holz zu verwenden. So. Und also in dem Bereich entdeckt man gewisse Sachen wieder, die vielleicht tatsächlich unsere Ahnen irgendwie noch gewusst haben. Ich war vor kurzem in einem Mondholz-Hotel. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe sehr gut geschlafen dort. Ja. Also es ist vielleicht tatsächlich nicht in dem Maßstab, was Sie jetzt sagen, aber in der Qualität kann man jetzt plötzlich auch merken, dass in diesem Rohstoff noch Sachen stecken, die vielleicht, das ist vielleicht auch indigenes Wissen, oder, wo vielleicht in ganz anderen Bereichen nützlich ist.
Absolut, in unserer Gesellschaft übrigens so ist angekommen. Es ist nämlich ganz interessant, wie wir ja in der Holzbauweise seit mehreren Jahrzehnten reales Wachstum haben. Also der Schweizer baut zunehmend mit Holz. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass es günstiger ist, weil ihr nicht 12 Monate den Baul abbrechen müsst oder 6 Monate, sondern es hat damit zu tun, dass der Wohlfühlfaktor in einem Haus besser ist. Aus Forschkreisen, ich kenne kaum einen Förster, der nicht irgendwo in seiner Wohnung, wenn nicht ein Holzhaus hat, mindestens Holz, wenn Holz dort kein Holz hat, weil er genau um die Elemente weiss. Aber das ist ein Wissen, das weiterentdeckt wird. Es gibt ja mittlerweile auch einen industriellen Hersteller von diesen Mondholzhäusern. Das ist der Erwin Thoma, der das im grossen Stil macht. Wir haben in der Schweiz mindestens 2 Herstellerzimmereien, die genau die Mondholzhäuser machen. Wir haben übrigens als Forstbetrieb schon verschiedentlich Mondholz dürfen bereitstellen für ganz spezielle Lieferungen. Also es ist ein Wissen, das kommt. Und es ist auch nicht einfach Hokuspokus, sondern es gibt gewisse naturwissenschaftliche Belege, dass tatsächlich Evidenz in gewissen Fragen vorhanden ist. Oder wenn wir nur Mondholz würden produzieren, dann würden wir ja ganz wenige Tage im Jahr Bäume fällen, wir würden sie lange liegen und dann würden wir sie nutzen. Und wenn wir aber den Bedarf anschauen, rein den die Gesellschaft hat, dann könnten wir gar nicht genug Mondholz fällen in diesen Tagen, für das können bereitstellen. Das heisst, es bleibt eine Nische von Leuten, die eine sensibilisierte Wahrnehmung für die Thematik haben und die ist gut. Und für uns ist es so, wir sind dort im ganzen Spannungsfeld drin, also wir kennen die Wirkungen aus dieser Mondholzthematik, wir kennen die industriellen Bedürfnisse und wir decken das ganze Spektrum ab, weil wir schlichtweg wahrnehmen, dass der Bedarf, den die Gesellschaft hat, muss sowohl als auch können zufriedenstellen. Aber die Tatsache, dass wir natürlich, wenn wir Holz brauchen für das Bauen, schon nur, dass wir CO2 über Jahrzehnte im Kreislauf entziehen und im Wald Platz machen, damit wieder CO2 gebunden werden kann, das sind Erkenntnisse und die muss man sich politisch zuerst erstreiten. Weil im Moment findet die politische Diskussion vor allem dadurch statt, dass man sagt, wie viel CO2 kann der stehende Baum speichern. Und dann tut man einfach Rechnungszyklen und sagt, 100 Jahre, okay, in 100 Jahren hast du 20 Tonnen mehr CO2 am Stamm, aber wir denken es nicht fertig. Was ist, wenn der Baum zusammenbricht, wenn er nicht mehr sägefähig ist? Er setzt ja das CO2 gerade wieder frei. Und das heisst, wir müssen in der politischen Diskussion noch in Lifecycle-Denkweise kommen, also in Lebenszyklus-Denkweise. Und dann ist es mir nichts, wenn ich die Wälder dicker, älter und CO2-bindender werde, sondern ich muss das Konzept mitliefern, was mache ich mit dem gebundenen CO2? Der Wald ist einer der einzigartigsten Staubsauger für CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Aber es ist wie beim Staubsauger. Die tut nicht volle Staubsaugersäcke im Staubsauger lagern, sondern die tut saugen. Und wenn der Staubsaugersack voll ist, tut er ihn rausnehmen und an einen vernünftigen Ort. Und das Gleiche ist beim Holz. Wenn wir das Holz im Baukörper von ganzen Städten verbauen, dann haben wir riesen CO2-Speicher, die ökologisch sinnvoll sind, klimatisch sinnvoll sind, gesund sind, notabene, wenn sie richtig gemacht sind und erst noch klimawirksam sind.
Zu dem Zeitpunkt von meinem Gespräch mit dem Stefan Flügiger ist sicher allen klar geworden, wie strategisch wichtig das Forstwesen im Moment ist. Wenn wir an die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft denken, müssen die Förster ganz genau überlegen, wie sie die Wälder durch den Klimawandel durchkriegen. Ich habe darum über das Forstwesen früher und heute reden.
Also ich muss es mal ein bisschen zuspissen. Der traditionelle Förster wäre der, der geht in den Wald am Morgen und schaut, welcher Baum macht Sinn zum Fällen, Felden zieht mit einem Ross aus dem Wald aus, noch möglichst nicht mit einer Maschine. Sagen wir mal das romantische Bild. Und der moderne Förster, also sagen wir der wissenschaftsevidenzgeleitete Förster, der würde ansitzen und würde zuerst einmal überlegen, wie alt ist mein Wald, wie viel CO2 steckt da drin, wie vital ist mein Wald, wie bald wird das CO2 freigesetzt, weil zum Beispiel ein Teil vom Wald stirbt, ohne dass ich etwas machen kann. Also das ist eigentlich, bös gesagt, ein Computermodellierer, Datenmodellierer.
Ja, mit dank Satellitentechnologie, Fernerkundungstechnologie, können wir praktisch im Wochenrhythmus ein Realbild vom Wald, digitaler Zwilling erzeugen. Wir haben genug Erkenntnis, um zu wissen, wie viel Licht braucht der Baum, damit er optimal wachsen kann. Wir haben in unserem Forstbetrieb auf dieser Basis und von real gestützten Wachstumserkenntnissen wissen wir, in welchem Alter müssen wir kommen, bei welchem Waldgebiet und welchen Baumarten, damit der Baum die optimale Entwicklung macht, gut wachsen kann, nicht an Vitalität verliert. Und können daraus einen 10, 20, 30 Jahresplanung flächenpräzise machen. Also wir wissen für die nächsten 30 Jahre flächenpräzise, wo wir was machen müssen, für die Wälder vital zu erhalten und klimatauglich zu erhalten. Und auf der anderen Seite, auf 100 Jahre, haben wir die Entwicklungsstrategie. Also wir haben eine sehr langfristige Optik. Und jetzt kommen wir in den Wald raus und genau aus Bodenschutzgründen arbeiten wir mit grossen Forstmaschinen auf Rückengassen. Weil wenn ich die Bodenfruchtbarkeit anschaue, das ist das A und O von der Mykorrhizpilzerhaltung, dass ich nicht Bodenverletzungen im grossen Stil mache. Wenn ich aber die schweren Bäume, die wir heute in den Schweizer Wäldern haben, einem Ross anhänge und rausreisse, dann mache ich erstens mal etwas, machen, was tierschutztechnisch fragwürdig ist und zweitens reisse ich den Boden auf, weil ich jeden Stamm über den Boden rauslochen muss. Oder ich muss so viel Waldstrassen bauen und damit Waldboden auf Dauer vernichten, damit die möglichst kurze Seilzugdistanzen haben. Ich tue das Boden. Also wir entscheiden uns für grosse, moderne Forstmaschinen, die ausschliesslich auf der Rückengasse fahren. Und das bedeutet, wir fahren heute noch auf 10, maximal 15% vom Waldboden. Und dort tun wir die Verdichtung so erhalten, dass der Mykorrhizapilz weiter existiert. Unsere Maschinen, die lüpfen den Baum im Wald an die Rückengasse. Also wir tun nicht mehr Holz durch den Boden durchreissen und zerstören damit Bodenstrukturen. Und mit diesen modernen Holzernteverfahren, wir leben häufig im Klischee, dass viele Leute haben, ja, die kleinen, schönen Traktoren, die sie in den 80er Jahren hatten, die haben noch keinen Schaden gemacht. Und die grossen, schweren Maschinen, die sie heute einsetzen, das muss ja eine Katastrophe sein. Aber relevant ist ja nicht die Grösse der Maschine, sondern wie viel Gewicht drückt pro Quadratzentimeter auf den Boden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass euer Daumennagel ein Quadratzentimeter gross ist, dann kann ich euch sagen, dass der kleine Ebitransporter, den wir in den 80er Jahren eingesetzt haben, mit Seilwinden gleich viel Gewicht auf euren Fingernagel drückt wie eine Harasse halb Liter Flasche Bier. Also 12 Flaschen halb Liter Bier auf eurem Fingernagel, obwohl der nur 2 Tonnen war. Aber die Radauflage war so gross wie eine Postkarte. Und wir sind auf der ganzen Waldfläche mit diesen Fahrzeugen rumgefahren. Und die schwere, 40 Tonnen schwere Maschine, die wir heute einsetzen auf der Rückengasse, weil sie auf Rolpen läuft, die drückt auf eurem Fingernagel 1,5 Liter PET-Flasche. Also es ist die Grösse und das Gewicht von der Maschine sind nicht relevant, sondern der spezifische Bodendruck und der Schaden, den ich tatsächlich mache.
Darf ich Sie etwas mal ein bisschen Provokatives fragen? Ja, Sie wirken wie jemand, der wahnsinnig klare Überzeugungen hat. Also wenn man an die Abi-Menschen denkt, die an den Abi-Traktor gefahren sind, die haben dort mal die Überzeugung sehr wahrscheinlich auch gehabt. Ist es möglich, dass wir auf einem permanenten Prozess vom Lernen sind. Und überlegen Sie sich je für sich selber, ob Sie nicht auch in einem Bereich von Unwissenheit sich immer noch bewegen.
Wir bewegen uns in einem riesen Bereich von Unwissenheit. Wenn wir die Arroganz haben, heute zu glauben, dass wir das Wissen hätten, wie wir Probleme vor der Zukunft lösen können und uns zurücklehnen können, dann wäre das nicht nur arrogant, sondern das wäre grob fahrlässig. Das heisst, wir lernen jeden Tag dazu. Der Unterschied zum Forstwart, der mit dem Ebi gearbeitet hat, ist, der Forstwart mit dem Ebi ist vom Ross und von Hobelzahnsäge hergekommen. Das ist um existenzielle Arbeitserleichterung gegangen. Man hat sich übrigens vor 40 Jahren auch noch gar nicht Gedanken über Bodenverdichtung machen müssen. Es war kein Thema, weil wir keine ökologische Situation hatten, die uns an eine Grenzbedingung geführt hat. Wir hatten ab und zu mal einen Sturm, war froh, wie es rauskommt. Aber genau aus dem heraus kommt die Erkenntnis, wir müssen die heute verfügbaren, besten Verfahren einsetzen. Und das sind die Maschinen, die am wenigsten bodendruckspezifischen Boden bringen, die das Ökosystem möglichst unverletzt lassen. Und hoffentlich haben wir in den nächsten Jahrzehnten die Innovationen, die uns ermöglichen, noch besser zu werden in diesen Bereichen. Oder? Und das Gleiche gilt beim Klimawandel. Wenn heute jemand das Gefühl hat, wir haben es im Griff mit unserem Konzept, das ist arrogant, also ist selbstüberschätzend. Das Einzige, was wir sagen können, wir haben heute eine Vorstellung davon, wie Klimawandel funktionieren kann. Wir können im Wald beobachten, was tatsächlich passiert und können unsere Konzepte auf den Prüfstand stellen. Bis jetzt sind wir zufrieden, aber wir wären nicht in europäische Projekte involviert als Forstbetrieb, wenn wir nicht daran würden glauben, dass noch neue Erkenntnisse möglich sind. Und das Ziel von diesem Betrieb hier, das ist, dass wir arbeiten intensiv mit der Fachhochschule, mit Forschungsanstalten in den europäischen Projekten mit, genau mit dem Wunsch, dass wir die neue Erkenntnis am nächsten Tag, wenn sie plausibel sind, können unsere produktiven Abläufe integrieren. Falsch wäre, wenn wir würden sagen, weil es 1980 mit dem Ebi-Transporter und 1940 mit der Hobelzahnsäge funktioniert hat, muss es auch noch in 100 Jahren funktionieren. Und das ist genau die Entwicklung. Was wir aber feststellen, ist, dass die Gesellschaft häufig noch das Bild vom Ballenberg, das 1940 zeigt, als Idealbild im Kopf hat und das Gefühl hat, dass er dem noch das Idealbild heute und die Entwicklung nicht mitmacht. Und das führt zu Spannungsdiskussionen in der Wahrnehmung. Oder? Ich habe eine Vorstellung, Ross ist gut, kann ja nicht schlecht sein, aber dass ich damit dass wir heute 2020 rund 150 bis 200 Kubikmeter mehr Holz pro Hektare haben als 1940, weil wir die Wälder unternutzt haben, über Jahrzehnte die Bäume viel schwerer sind worden. Das tun wir wie negieren. Und der Stamm, den ein Ross 1940 hat rausgezogen, ist im Mittendurchmesser kleiner gewesen als der Stamm, den wir heute rausnehmen müssen auf grossen Flächen. Natürlich haben wir im Emmental mit Schlitten und Eisbahnen und Reisten gewisse Sachen können lösen. Aber wir müssen klar sehen, dass das ganz andere Verhältnisse waren.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bis jetzt zugelost haben, dann haben Sie sicher gemerkt, dass das hier ein sehr engagiertes Gespräch war. Der Stefan Flügger ist zwar über Umweg zum ETH-Studium und Forstwesen gekommen, aber es hat ihn durch und durch gepackt. Und der Wald hat für ihn seine Faszination nicht verloren.
Mit Wald hat er ein Ökosystem, das mich nicht den nächsten Quartalsabschluss interessiert, sondern es interessiert mich die nächste und die übernächste Generation. Also er hat einen extrem langen Verantwortungszeitraum, den er dürft wahrnehmen. Die arbeitet in einem der komplexesten und vielfältigsten Ökosysteme. Im Wald wird es mich nie langweilig. Ich kann spazieren, ich sehe immer wieder Sachen, die mich zum Denken herausfordern. Warum bist du so? Warum gibt es die Entwicklung? Also, ihr habt ein Ökosystem, das in Vielfalt praktisch unübertreffbar ist. Es ist ein Ökosystem, das im Kognitiv immer fordert. Es ist ein Ökosystem, das sehr nahe Natur ist. Es gibt eine Artenvielfalt. Ihr könnt im Wald ein Leben verbringen und ihr habt nicht ausgelernt. Und das ist das extrem Spannende. Und Spannende ist eben in dieser Langfristigkeit und gerade im gesellschaftlichen Kontakt. Der Wald wird von vielen Menschen als statisch wahrgenommen. Wald ist etwas Hochdynamisches, eines der dynamischsten Ökosysteme über die Zeit hinweg. Oder? Ihr habt mit im Job als Förster, Forstingenieur, Betriebsleiter, seid ihr immer an dieser Schnittstelle von sehr viel naturwissenschaftlichem Wissen, Naturwissen und für sich, Detailwissen, Fachkenntnis, Zusammenhänge, Ökosystemprozesse und gleichzeitig, und das ist das unglaublich Spannende, immer eine Schnittstelle zum Mensch, Gesellschaft, gesellschaftliche Konflikte, gesellschaftliche Spannungsfelder, aber auch Antworten liefern. Und ich stelle fest, wenn ich mit vielen Leuten rede, dann haben die gerne, das ist das Problem, das ist die Lösung und so einfach sind die Zusammenhänge. Wenn A plus B gleich C, dann ist A plus B immer gleich C. Das funktioniert im Wald nicht. Die müssen nicht die Antworten erringen, die müssen die Antworten erdenken, die müssen die Antworten auf den Prüfstand stellen und die müssen sie können klären in der Gesellschaft. Und das ist das, was Wald so unglaublich spannend macht.
Das war wieder eine Folge von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Stefan Flückiger recht herzlich für seine Zeit. Und noch zum Schluss. Alle, die wollen, können Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.